Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir bieten euch Deep Dives zu den unterschiedlichsten Digitalthemen, führen Interviews mit interessanten Unternehmern und Persönlichkeiten und geben euch Orientierung in der digitalen Welt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's!
Ja, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode.
Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir meinen heutigen Partner vorstellen. Mit der Content Suite von PageRangers kannst du deinen kompletten Workflow für die Textproduktion abbilden. Wenn deine Texte Sichtbarkeit bei Google aufbauen sollen, musst du eines verstehen. Nur mit der richtigen Vorbereitung und den richtigen Analysen wirst du die Wünsche und Bedürfnisse deiner Zielgruppe verstehen und nachhaltig Sichtbarkeit aufbauen können. Das macht die Content Suite per Knopfdruck quasi möglich und erlaubt euch so, Daten mit Hirn zu verbinden. Ganz neu ist die Integration von künstlicher Intelligenz, die euch bei der Vorbereitung hilft, Prozesse abkürzt und Inspiration für die eigentliche Textproduktion liefert. Es stehen viele verschiedene Templates zur Verfügung, die ihr im Vorfeld, aber auch für die eigentliche Textproduktion verwenden könnt. Beispielsweise lasst euch auf Basis von Keywords Themenvorschläge entwickeln. Findet Synonyme, um den Stil des Textes zu optimieren. Lasst euch relevante Fragen zu einem Thema aufzeigen und auch beantworten. Auch Absätze können umformuliert werden oder ein erster Contentplan erstellt werden. Und wenn ihr einen Online-Shop habt, könnt ihr auch fertige Produkttexte inklusive Beitrag für die Social Media Networks durch die KI entsprechend schreiben lassen. Es stehen euch viele andere hilfreiche Templates zur direkten Nutzung zur Verfügung. Mithilfe des intelligenten Texteditors bekommt ihr dann in Echtzeit Hilfestellung bei der Textproduktion auf Basis der zuvor gewonnenen Erkenntnisse. Einfacher geht es nicht. Wer Text produziert, sollte zudem Erfolg anhand verschiedener KPIs messen. Auch das kann man alles mit der Content Suite umsetzen. Am besten schaut euch unverbindlich die Content Suite von PageRangers unter www.contentsuite.com/test an und lasst euch zeigen, wie man noch bessere Inhalte und in kürzerer Zeit entsprechend bauen kann. Die Erfolgsformel ist in dem Fall SEO-Analyse mit künstlicher Intelligenz und Hirn zu kombinieren, um nachhaltig Sichtbarkeit bei Google aufbauen zu können. Also besucht contentsuite.com/test, es lohnt sich. Auf geht's, weiter mit dem Podcast.
Heute geht es um einen Recap zum OMR-Festival, eine Messe, Kongress, Festival, alles in Personalunion, hätte ich bald gesagt. Und ich war dort mehrere Tage und ich möchte euch heute so meine Learnings, meine Erfahrungen mitteilen. Für wen lohnt sich diese Messe? Was habe ich gesehen? Was gab es für besondere Erkenntnisse? Was war gut, weniger gut? Was habe ich für Tipps für euch, wenn ihr im kommenden Jahr auf die OMR wollt? Zum einen, ich war erstmals vor Ort in Hamburg, habe die volle Power mitgenommen von beiden Messetagen, das Pre-Event am Vorabend der Messe. Und ich möchte euch heute so meinen Blickwinkel mal mitgeben. Ich habe mich jahrelang, ja, was heißt gesträubt, aber ich habe jahrelang den Weg von Köln nach Hamburg und dann mit den Themen, es ist ja ein sehr breites Event geworden, die gesamte Klaviatur, wenn man so will, des online-digitalen Marketings gibt es dort vor Ort, angefangen ja von klassischen Online-Marketing-Themen bis hin zu Sales, CRM, KI und alles, was, ich hätte bald gesagt, das digitale Herz begehrt. Und ich habe mir gedacht, ich muss da jetzt einfach mal hin, muss aus unterschiedlichen Blickwinkeln an die Sache rangehen. Zum einen natürlich aus dem Blickwinkel von PageRangers heraus, meiner Firma, wo ich einfach mal gesagt habe, was gibt es für mögliche potenzielle Partner, potenzielle Themen, die für uns wichtig oder relevant sein könnten. Dann auf der anderen Seite meine neue Firma, die DSG Software, Deutsche Softwaregesellschaft, die ja mit der Content Pipe ein Tool quasi herausbringen wird in Kürze. Da gibt es ja für all jene, die meinen Podcast regelmäßig verfolgen, quasi so eine Art ja, kleine Serie zu, von der Gründung bis hin zu Entwicklung und allem, was dazugehört mit Fails und Erfolgen. Also da berichte ich, wer da interessiert sein sollte, ist auf jeden Fall eingeladen, den Podcast zu abonnieren und das nicht nur deswegen, sondern generell. Und grundsätzlich gibt es zwei Lager. Zum einen die OMR lieben und die anderen, die sie, ich will nicht sagen hassen, aber denen es too much ist, zu groß, zu kommerziell. Und ich habe gedacht, ich muss mir jetzt einfach mal ein eigenes Bild schaffen und möchte euch hier mitnehmen. Anfangen möchte ich mit der mit dem Ankommen am Vortag der Messe, wo schon sehr viele Pre-Events zu OMR stattgefunden haben. Ich habe im Hotel Super 8 Wyndham, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, eingecheckt, ein wirklich tolles Hotel, roundabout, ich hätte bald gesagt, mit dem Taxi 15 Euro entfernt, also alles handhabbar und es macht total Sinn, da entsprechend im Hotel, was in unmittelbarer und unmittelbarer Nähe ist, quasi einzubuchen. Alles andere wäre vermessen zu sagen, es gibt irgendwie die Möglichkeit, mit dem Auto vor Ort hinzukommen. Die Parkplätze sind einfach total begrenzt. Wo war ich am Vorabend des Events? Ich war auf dem OMR Reviews Event. Ich habe viele bekannte Gesichter gesehen von früher, aber auch Kollegen aus dem SEO- und Content-Umfeld. Es waren noch einige andere SaaS-Anbieter da. Logischerweise, OMR Reviews ist das natürlich prädestiniert. Und wir haben lecker gegessen, lecker getrunken in der Ratsherrendiele, ein Brauhaus in Hamburg, was man nur empfehlen kann, was wirklich auch eine tolle Location ist, insbesondere dann, wenn schönes Wetter ist und man draußen sitzen kann. Das Besondere, was wirklich gut organisiert war, war das Thema Akkreditierung. Und zwar konnte man sich am Abend des Events schon registrieren im Heiligen Geistfeld, quasi in der Heimat oder an der Heimat des FC St. Paulis am Stadion. Das heißt, man konnte sich akkreditieren und musste dann nicht mehr den Weg vor der Messe gehen. Da hat man daraus gelernt wohl, das ist dieses Jahr neu gewesen und das hat wunderbar funktioniert. Und dann der Shuttlebus von meinem Hotel zur Messe war auch ebenfalls 1A. Da habe ich nur geschlafen am ersten Tag. Es gab ja drei Zeitfenster, 8.30 Uhr, 9.30 Uhr, 10.30 Uhr. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass die wirklich nur jeweils einmal fahren, sondern dass sie permanent in dem Zeitraum fahren. Aber nein, dem war nicht so. Zwei Busse und beide ausverkauft. Und so bin ich dann am ersten Tag mit der U3 vom Berliner Tor zum Heiligen Geistfeld gefahren. Und von da aus sind es knapp 500 Meter zu Fuß. Also wunderbar. Ich hatte meinen ersten Termin übrigens um 10.30 Uhr. War ungefähr so 50 Minuten, also so halb 10 an der Messe. Und habe das ja mit einer Art Punktlandung auch geschafft, gerade weil sich am Anfang alles da in der ersten Messehalle tümmelte und ich musste in Richtung Norden, war das auf jeden Fall ganz gut, dass ich früh genug da war. Und vielleicht zum Programm selbst, es gab ein extrem breites Programm, das habe ich schon mal gesagt. Die gesamte Klaviatur, wenn man so will, war da. Für mich hätte es noch so ein paar mehr Themenwelten gegeben. Es war sehr viel gemixt, natürlich auch vielleicht aufgrund der Tatsache, dass unterschiedliche Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen da waren. Es gab einen Startup-Bereich, dann gab es auch einen Bereich, wo dann Food ein Thema war, nachhaltiges Essen kombiniert mit einem Stand von AIDA Cruises, wo man auch eine Kreuzfahrt gewinnen konnte. Also da war eine ganze Menge los. Eine komplette Halle für Vodafone-Themen. Das war auch spannend und hat mir mal so ein bisschen gezeigt, wie krass involviert Audi und Vodafone sind. Also die gesamten Shuttle-Services war von Audi. Die gesamte oder eine komplette Halle von Vodafone mit allen Themen, Möglichkeiten, die Vodafone spielt im Zusammenhang mit der digitalen Welt, wenn man das mal so zusammenfassen kann. Und das war schon faszinierend. Die Conference, es gab drei Bühnen, die Conference Hall, die Blue Stage und die Yellow Stage. Die Blue Stage war am ersten Tag, oder die Messe, die Halle, das war glaube ich die A6, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war ordentlich besucht, aber es war entspannt. Band, sage ich jetzt mal. Das war am zweiten Messetag komplett anders, obwohl ich da eine ganz andere Vorstellung von hatte, da komme ich aber gleich noch zu. Ja, was soll ich sagen? Also ich habe viele neue Partner kennengelernt, viele Gespräche geführt von Unternehmen auch, denen man, das ist ja immer so mein Kritikpunkt an Messen, man sieht gar nicht im Vorfeld oder auf der Messe genau, was machen die Unternehmen eigentlich. Da will man sich irgendwie informieren, dann gibt es aber nur einen Notizblock und man sieht es anhand der Messestände nicht. Das heißt, im Vorfeld habe ich schon einige Zeit investiert und geguckt, was sind potenzielle Partner, was sind oder interessante Aussteller. Das finde ich mal schade und da habe ich einige von ja kennenlernen dürfen und da gibt sich auch jetzt im Nachhinein, glaube ich, das ein oder andere interessante Gespräch, das wird sich zeigen, aber insbesondere auch habe ich viele alte Kollegen getroffen, aber auch neue, es waren einige SEOs auch da, Stefan Vorwerk, Marco Young, seid gegrüßt an der Stelle und noch viele, viele mehr. Es gab auch ein Meetup am zweiten Tag, da waren glaube ich 12, 14, ein gutes Dutzend SEOs dann auch da. Und insgesamt muss man schon sagen, war das wirklich sehr, sehr gut organisiert. Es gibt auch Masterclasses, unendlich viele. Ich habe mich bewusst gegen eine solche entschieden, weil ich gesagt habe, ich möchte erstmal so mir einen Überblick verschaffen. Wenn ich dann direkt so im Deep Dive anderthalb Stunden in der Masterclass bin und vielleicht sogar auch noch zwei habe, dann musste man sich im Vorfeld bewerben. Das heißt, es gab keine Differenzierung mehr zwischen Tickets, sondern man musste sich auf die Masterclasses bewerben und dem wurde man zugewiesen. Früher, ich glaube, im Vorfeld konnte man die explizit kaufen, das hat man nicht mehr gemacht. Und das hat ebenfalls gut funktioniert. Und was die Organisation anging insgesamt, nicht nur was den Einlass anging, auch Essen, Getränke, war das wirklich gut organisiert. Es gab keine direkte Bezahlung. Man hat ein Armband gehabt, wo dann entsprechend Getränke, Essen abgerechnet wurde. Man hat dann am Ende des Messetages eine E-Mail bekommen und konnte dann entscheiden, wie man das Ganze bezahlen möchte. PayPal, Kreditkarte, wie auch immer. Auch dann Leergut gegenüber diese Bänder, sodass man also auch direkt so diesen Nachhaltigkeitsgedanken involviert hatte, keine Flaschen irgendwo rumstanden, sondern wer sein Pfand wieder haben wollte, musste die an den verschiedenen Points, und da waren ausreichend welche vorhanden, zurückgeben und hat dann entsprechend das Pfand dafür zurückzubekommen. Ja, in Halle A4 waren dann verschiedene Foodstände auch nochmal. Es waren innerhalb oder zwischen den Hallen jeweils Foodstände, also wirklich gut, nicht so zentral wohl wie im letzten Jahr, sondern wirklich zwischen allen Hallen gab es was zu essen. Es gab diese eine Halle, Steffen Hensler, gab es Sushi, es gab viele andere Leckereien, natürlich zu einem ordentlichen Messepreis. Das darf man hier an der Stelle nicht vergessen zu erwähnen. Ja, was hat mir nicht so gut gefallen? Zum einen zum Teil die Größe. Es wurden Teile von Hallen, zum Beispiel die Conference Hall, wo dann die namhaften Speaker auch waren, die wurden einfach gecuttet, also geschlossen. Es entstanden Schlangen, weil man natürlich rein wollte. Serena Williams, Boris Becker und wer alles da war. 7000 Leute hatten in der Halle Platz, nicht mehr und nicht weniger. Also wer dann mit ein bisschen Glück, wer zu spät kam und dann noch rein wollte, nur gegen raus, kam einer wieder rein. Und das muss man einfach wissen, dass man da, wenn früh genug, am Ball ist. Ja, ansonsten, ich habe es gesagt, gut organisiert. Mir fehlten an einzelnen Ständen Sitzflächen. Also wenn du den ganzen Tag unterwegs bist oder unter Umständen nach 18 Uhr, wenn dann auch noch die Standpartys und auch dann später noch das Festival losgeht, dann hätte ich mir noch so ein paar mehr Sitzflächen gewünscht. Das war aus meiner Sicht, vielleicht war ich auch in den falschen Hallen vom Schwerpunkt her, aber das hat mir schon gefehlt oder haben mir einige gefehlt. Das würde ich als in Anführungszeichen Kritikpunkt sehen. Ich habe einige interessante Vorträge gehört, die gingen allerdings in der Regel nur so in einem Slot von 25 Minuten. Manchmal ist man da so durchgehäschelt, muss man sagen, hatte man zumindest den Eindruck, weil man es gar nicht so in der Tiefe, in der kurzen Zeit behandeln konnte, ein Thema. Dafür waren allerdings dann die Masterclasses, also hat man das dann entsprechend gut austarieren können. Ja, dann ab 18 Uhr gingen verschiedene Standpartys los. Ich konnte mich gar nicht entscheiden, teilweise nur mit Einladungen, wo ich dann überall hingehen sollte. Habe dann mir letztendlich zwei Standpartys ausgesucht und bin da vorbei. Dann ging das Festival los, aber der Tag war schon echt anstrengend und ich bin dann irgendwann, ich weiß gar nicht genau, 10:30 im Hotel gewesen. Viele haben noch bis 24 Uhr weitergerockt. Also alles wunderbar. Ich bin was essen gegangen noch vorher und bin dann entsprechend zurück. Ja, kommen wir zum Tag 2. Ich war früh auf dem Messegelände und bin diesmal mit dem Shuttlebus hin. Das hat wunderbar geklappt Und ich hatte einen wirklich tollen Platz, um dann um 10 Uhr so die eigentliche Keynote von Philipp Westermeier zu hören, State of the German Internet, was sie ja schon seit Jahren machen. Mit tollen Insights, mit entsprechenden umfangreichen Recherchen, was hat sich verändert, welche Schwerpunkte zeigen sich, was kann man vielleicht als Inspiration für sich, sein Unternehmen mitnehmen und angefangen natürlich mit der Tatsache, dass viele Unternehmen, nicht nur bei uns in Deutschland, auch große Unternehmen an ja, Unternehmensbewertung verloren haben in den letzten Monaten, was natürlich der Tatsache geschuldet ist, wir haben die Pandemie, wir haben die Ukraine-Krise, Energiekrise und, das sind viele, viele Dinge auf einmal gekommen und auch im Online-Handel insbesondere hat man ja dieses erste Mal von negativer Entwicklung oder verlangsamer Entwicklung feststellen müssen. Und nicht zuletzt zeigte sich das auch in der Übersicht, die Philipp Westermeier dann gezeigt hat, dass die GAFAs, nicht nur die GAFAs, auch insbesondere die GAFAs an Unternehmenswert verloren haben. Und das eine Entwicklung ist, die man so seit Jahren eigentlich gar nicht gekannt hat. Ein zweiter wichtiger Punkt aus der Keynote war, ist, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Nutzer immer kürzer wurde. Da gab es ein spannendes Chart zu, dass man 3 bis 4 oder maximal 6, 7 Sekunden noch hat, um Nutzer bei der Stange zu halten, wenn es um Bewegtbild, wenn es um Aufmerksamkeit insgesamt geht, um eben den Nutzer zu catchen, um ihn ja zu begeistern, sich mehr vielleicht vom Unternehmen, von der Botschaft, die man weitertragen möchte, annehmen zu können. Shorts-Videos dominieren immer mehr die Social Networks und immer mehr Social Networks springen auch auf diese ja, kurzen Videoformate auf, à la TikToks, kann man nicht anders sagen. Und mehr denn je sind diese auch gefragt, ob es bei YouTube ist, ob es bei Instagram ist. Bei TikTok als der Vorreiter, was das angeht, der es richtig umgesetzt hat und viele Social Networks es jetzt in Anführungszeichen nachahmen, aber es auch zeigt, wie wichtig es ist, dass man hier präsent ist. Und ein Chart, glaube ich, verwundert oder hat mich verwundert, wird euch verwundern, ist der Konsum, der monatliche Konsum von Nutzern bei Facebook, Instagram und TikTok. Und jetzt könnt ihr mal raten, wo Facebook abgeschnitten hat von diesen dreien. Und Facebook hat immerhin 11 Stunden Konsum pro Monat im Schnitt, was echt noch im Verhältnis zu Insta mit 8,5 Stunden nur ganz ordentlich ist und man ja Facebook schon häufig als totgesagt erklärt hat und einmal mehr zeigt, dass es zwar vielleicht eine Zielgruppenverschiebung gegeben hat, aber immer noch Facebook eines der aktivsten Social Networks bei uns in Deutschland ist. Gefolgt von Instagram und natürlich mit 23,5 Stunden Konsum pro Monat TikTok die absolute Nummer 1 ist und man auch hier nochmal sieht, wie viel sie scheinbar hier richtiger gemacht haben und wie wichtig es auch für die anderen Social Networks ist, hier aufzuschließen mit ähnlichen Angeboten bzw. Features. Ein weiterer Punkt, den ich sehr spannend fand und wo ich mir noch gar nicht so in der Tiefe Gedanken zugemacht habe, ist das Thema Markenaufbau über Influencer. Gerade namenhafte, bekannte Firmen sieht man immer wieder mit Kooperationen, wo entsprechend Merch, Kleidung, wie auch immer, gemeinsam verkauft wird. Man nutzt als Unternehmen quasi den Zugang zur Zielgruppe. Und ein ja, Negativbeispiel, glaube ich, haben die meisten von euch mitbekommen, ist das Thema Kanye West, der ja als Influencer für Adidas tätig war, eigene Marken, eigene Produkte rausgebracht hat mit Adidas und dann kam irgendwann, ich glaube zur Pariser Fashion Week, der Eklat, dass es dann irgendwie mit Antisemitismus-Sprüchen von ihm kam und das natürlich sich komplett in den Medien breitgetragen hatte und natürlich dann auch Adidas extrem betroffen hat als das Testimonial für Adidas und das zeigt einmal mehr, den Einfluss und die Abhängigkeit, die man als Unternehmen entsprechend hat. Und Adidas ist komplett in, ich will nicht sagen komplett in die Knie gegangen, aber es hat so ein richtiges Beben ausgelöst und das Unternehmen ist auch wirtschaftlich durchaus in eine gewisse Schieflage gekommen, sodass der CEO, meine ich, sogar gesagt hat, dass man jetzt in einem Übergangsjahr ist, auch was Erfolge, Umsatz oder auch die Renditen angeht, und das hat schon richtig Wellen geschlagen und das kann schon kleinere, aber auch größere Dellen in einem Unternehmen auslösen, wenn man eben mit den falschen Influencern zusammenarbeitet. Und das fand ich auch nochmal ganz spannend. Und zwar weitere wichtige Aspekte, das Thema, was ist, ich sag mal so, Trend in dem ganzen Thema Social Networks, und ich glaube, das kann man mit einem Punkt zusammenfassen und das war auch ein ganz guter Beitrag. Es gibt halt immer noch die namhaften Social Networks, aber in allen Networks ist das Social immer weniger. Die Interaktion, das Miteinander hat eine ganz andere Dimension genommen, nicht zuletzt durch TikTok, weil man eben auch bei TikTok mit, ich hätte mal gesagt, null Followern Reichweite aufbauen kann. Es geht einzig und allein darum, dem Algorithmus zu gefallen, der möglichst verschiedene Aspekte berücksichtigt, um dann ein Video viraler zu schicken oder auch nicht. Und es ist völlig egal, ob ich 30 Follower habe oder 30.000. Auf der einen Seite natürlich auch die Chance zu sagen, ich habe auch als kleiner Publisher die Chance, virale Videos zu bauen. Aber auf der anderen Seite auch immer mit der Gewissheit, dass sich das ganze Thema, die Aufmerksamkeitsspanne, hat einfach abgenommen. Ich muss liefern. In 3-4 Sekunden muss ich oder habe ich Zeit, den Nutzer zu überzeugen, mein Video, meine Botschaft weiter zu hören bzw. weiter zu sehen. Und das Thema Edutainment ist hier immer mehr in den Fokus geraten und nicht das, ja, das Thema Social, wie das mal ursprünglich bei den Networks war. Und ich glaube, das kann man sehr schön, das war nochmal so ein ganz wichtiger Aspekt zu sagen, es wird immer entertainiger. Ich muss immer mehr investieren auch. Klar gibt es auch immer noch die Low-Budget-Produktion, aber es gab natürlich auch große Firmen, auch große Influencer oder auch große YouTuber, was sie mittlerweile investieren in Produktion. Das ist schon enorm. Ne? Also es gab ein Beispiel, Mr. Beast und der Bergdoktor, was kostet die Produktionsminute? Ich glaube, beim Bergdoktor waren es 5.000 Euro pro Produktionsminute. Und bei Mr. Beast waren es, wenn ich mich richtig erinnere, 8.500. Das heißt also auch immer mehr YouTuber, professionelle YouTuber setzen hier auf hochwertige professionelle Inhalte, gepaart dann mit der geringen Aufmerksamkeitsspanne, die man dem Nutzer hat, mit dem Thema Entertainment oder Edutainment. Das sind die Themen, die man sich auf jeden Fall als Unternehmen anschauen sollte. Ja, was gab es noch? Es war extrem voll. Also ich habe gedacht, mit den Erfahrungen der Demexco aus den vergangenen Jahren, auch der OMD, nach der einer Party-Night-Session am ersten Tag, sind die meisten am zweiten Tag erst viel später unterwegs und man hat als Aussteller, ich war jahrelang ja als Aussteller mit auf der Demexco und auch auf der OMD früher in Düsseldorf, hat man erstmal Zeit und kann so langsam in den Tag starten, aber es war so voll, gefühlt voller als am ersten Tag, und ich weiß nicht, ob es an der Keynote von Philipp lag und anderen namhaften Speakern, die dann kamen, aber es war extrem voll, selbst die kleineren Hallen waren viel, viel mehr besucht als am ersten Tag, so zumindest meine subjektive Einschätzung. Und dann fing es mittags auch noch an zu regnen, was den Aussteller natürlich auch nochmal in den Plan spielte, weil dann immer mehr Leute dann auch in die Hallen sich verzogen und dann entsprechend vielleicht sogar auch Aussteller wahrnahmen oder wahrnehmen konnten, die man vielleicht aufgrund von Networkings, von Treffen außerhalb der Messegelände so hätte gar nicht wahrnehmen können. Dann gab es noch ein SEO-Treff mit vielen bekannten Gesichtern. Michael Gerlach von OMR Reviews, der Marco Young, Florian Elbers, Axel Metaja und. Es waren über ein Dutzend SEOs da. Wir hatten tolle Gespräche. Es war wirklich insgesamt auch viele aus der digitalen Welt, auch von früher, die ich noch kannte, waren da. Also es waren eigentlich alle da. Ich meine, bei 70.000 bei dem Branchenevent kann man das auch nicht anders erwarten. Ja, komme ich zu meinen Learnings, Tipps fürs nächste Mal. So habe ich es mal zusammengefasst. Also Masterclass würde ich auf jeden Fall im nächsten Jahr eine buchen wollen, um es einfach mal zu sehen. Deep Dive, ich glaube meistens sind 90 Minuten, also das Pendant zu den 25 Minuten Vorträgen. Ich würde mir wünschen, vielleicht noch so mehr Themenwelten innerhalb der Hallen. Die Guided Tours waren für mich persönlich nicht so sexy, waren sie bislang auch nicht auf anderen Messen. Ich habe jetzt auch keine teilgenommen, habe es immer nur gesehen, dass man verschiedenen Messepunkten hielt. Das war eher so Marketing für die einzelnen Anbieter. Wer ein breites Spektrum, einen breiten Blick auf die digitale Welt haben will, Sales, Marketing und alles, was dazugehört, der ist da richtig. Der kann sich informieren, der kann sich Inspiration holen. Und das ist auf jeden Fall gut. Was man nicht vernachlässigen darf, auch wenn man im Team dahin geht, ist das Thema Kosten. Nicht nur fürs Ticket, Hotel, auch die Nebenkosten auf der Messe sind natürlich signifikant zum Teil. Und da würde ich eher mit 100 Euro pro Person pro Tag rechnen als anders. Insbesondere am ersten Tag, wenn es dann darum geht, noch das Festival zu besuchen, Getränke noch dazu mitzunehmen und. Also da kommt schon einiges zusammen, das darf man nicht vernachlässigen. Und ansonsten, ja, Pre-Events waren super und würde ich im nächsten Jahr nochmal dahin gehen? Ich denke schon, aber nur dann, wenn ich wieder so ein kostengünstiges Ticket für 80 Euro kriege, das waren eines von 10.000 und nicht das für knapp 400 Euro. Ich glaube, das wäre es mir dann nicht wert, aber es ist so ein kleiner Branchentreff und wenn man sich im Vorfeld gut vorbereitet, das ist, glaube ich, wichtig, sowohl Masterclasses im Vorfeld bewerben, das wird ja zugelost, als auch einen Plan sich zu machen, welche Unternehmen man besuchen möchte, vielleicht auch den anderen Termin schon vorab mit Kollegen oder mit Kunden, wie auch immer, schon zu planen, macht einfach total Sinn. Aber auf der anderen Seite auch, und das hat gezeigt, das war gut, den Terminplan nicht allzu voll zu haben, weil vieles ergibt sich vor Ort dann nochmal. Und wenn das Zeitfenster dann zu gering ist, dann ist das eigentlich oder einfach schade. So, das war mal so meine Zusammenfassung vom OMR Festival 2023. Ja, schreibt mir gerne euer Feedback. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Podcast-Episode. Bleibt alle gesund. Bis dahin.